Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wenn wir über das Klima sprechen, müssen wir unseren Fokus immer auf die gesamte Welt richten. Also wir werden die Klimaziele nicht erreichen können, wenn wir nur hier bei uns vor der eigenen Haustür ein Elektroauto parken oder auf Plastiktüten verzichten oder während des Zähneputzens mal das Wasser abstellen. Könnt ihr euch vorstellen, dass weltweit Frauen und Mädchen im Jahr 200 Millionen Stunden damit verbringen, Wasser zu sammeln? Weltweit bedeutet in diesem Fall eigentlich vor allen Dingen im globalen Süden. Also bei uns in Europa müssen wir nicht zum Wasser gehen, da kommt das Wasser zu uns. Einfach den Hahn aufdrehen und es läuft. Daher könnten vielleicht einige die Forderung Water is a human right gar nicht unbedingt nachvollziehen. Wieso das aber absolut berechtigt und notwendig ist, Zugang zu Wasser als Menschenrecht zu deklarieren. Darüber spreche ich heute in Grad Global mit Benjamin Adrian. Er ist der Gründer von Viva Con Agua, einer All-Profit-Organisation, die Wasserprojekte unterstützt und sich das Ziel gesetzt hat, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser bekommen. Hallo Benjamin Adrian.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich erreiche dich gerade in Kapstadt, ne? Was hast du da zu tun?
Ich lebe da, ich arbeite da. Das ist mein Lebensmittelpunkt im Moment. Von daher, meine Familie ist hier und die Viva Con Agua Familie wächst. Von daher ist es mit Viva Con Agua Südafrika und natürlich auch mit der ersten Villa Viva Cape Town hier in Kapstadt gibt es auch beruflich sehr viel zu tun. Also es ist mein Leben.
Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen zu der Villa Viva Cape Town. Was ist das genau? Was steht dahinter?
Villa Viva wird in der Zukunft dann mal ein Netzwerk an Orten sein. Also wenn man weiter in die Zukunft guckt, dann sehe ich da schon verschiedene Orte, die alle miteinander verbunden sind, mit der gleichen Kultur, mit der gleichen Vision für Menschen, die auf der ganzen Welt sich bewegen wollen und gleichzeitig die Vision von Viva Con Agua unterstützen. Also ein Social Business, wo man schlafen kann und während man übernachtet oder bei Events dabei ist oder einfach an der Bar sitzt, unterstützt man quasi nebenher noch Wasserprojekte. So das ist so die Idee von Villa Viva. Und die, naja, in Wirklichkeit, die erste haben wir vor 5 Jahren schon in Hamburg angefangen zu planen. Die planen wir immer noch, naja, mittlerweile bauen wir sie auch und die wird dann Ende 2023 wird sie fertig sein. Und wir haben jetzt in der Zwischenzeit, dachte ich mir, na, es wäre doch schön, wenn die erste Villa Viva eben nicht in Europa, Hamburg stehen wird, sondern vielleicht ja an einem der Länder, wo wir sonst auch viele Wasserprojekte machen. Und es ist uns also gelungen, jetzt im letzten Jahr in Kapstadt nun die erste Villa Viva. Ja, dann die mussten wir nicht bauen, die gab es schon, das war das älteste Backpacker der Stadt, das haben wir jetzt übernommen, ich glaube im Februar umgebaut und seit Oktober ist es geöffnet und damit ist es offiziell, die erste Villa weltweit ist in Kapstadt und ja, es ist sozusagen ein Social Guesthouse, wenn man so will, für die Viva Con Agua Community, die es jetzt schon ist oder die es noch sein wird und ein sehr internationaler Platz, wo Menschen eben zusammenkommen, um die Projekte zu unterstützen durch dieses soziale Geschäftsmodell.
Also das Geld, das ihr einnehmt, investiert ihr dann wieder eben in die sozialen Projekte, die ihr auch sonst unterstützt. Das ist so ein Kreislauf sozusagen.
Genau, das Geschäftsmodell ist ja 60% des Geschäftsmodells sind also fest strukturell auch in Händen von Viva Con Agua und damit sind eben auch 60% der Gewinne gehen dauerhaft in Wasserprojekte.
Wie ist denn die Situation in Südafrika? Besteht da eine große Schere zwischen Arm und Reich?
Wahrscheinlich mit einer der heftigsten der Welt, gerade hier in Kapstadt. Ich habe noch keinen Ort der, bislang erlebt, der so eine starke Diskrepanz zwischen Arm und Reich hat. Das bestätigt auch bestehen also Analysen und das kann man auch eben nachlesen. Ja, also die ist eine der Städte mit der größten Ungleichheit der Welt. Das liegt natürlich an der Apartheid und daran, dass Kapstadt ansonsten, also den Nachwehen der Apartheid, dem strukturellen Rassismus, würden einige sagen, also wirklich ja den Township-Realität noch heute, wo Menschen einfach in Wellblechhütten leben und das 30 Jahre nach Apartheids Ende. Ja, das hat sich bis heute nicht wirklich geändert und auf der anderen Seite sieht man gerade am Wochenende und so unfassbar, was hier für Reichtum auch herrscht, was hier für Autos fahren, was für Anwesen da sind, wie viel Geld auch am reichen Ende der Skala ist. Also dieser Kontrast ist so stark, wie ich ihn persönlich noch nirgends erlebt habe. Und das öffnet einem schon die Augen und sensibilisiert einen on a daily basis.
Was bedeutet das denn für euch, also für die Wasserversorgung der Menschen? Wie steht es denn darum, jetzt in Kapstadt oder in Gesamt-Südafrika?
Ja, es ist natürlich unterschiedlich. Es hängt ja auch dann davon ab, gibt auch Regenzeiten und eben Zeiten, wo es nicht viel regnet. Es gibt trocknere Gebiete und Gebiete, wo Wasser besser zur Verfügung steht. Also das kann man also so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich ist es so, dass in Kapstadt es ja auch mal vor 2 oder 2,5 Jahren der sogenannten Day Zero sich angekündigt hat. Das heißt, Kapstadt Gefahr gelaufen ist, die erste Großstadt der Welt zu sein, deren Wasser eigentlich ausgeht. Wir waren kurz davor, die Wasserversorgung via Militär zu regeln. Menschen waren angehalten oder man durfte seinen Garten nicht mehr wässern, wenn Menschen die einen hatten oder einen haben. Es ist einfach insgesamt überall sensibilisiert worden, dass man vorsichtig umgehen muss mit dem Wasser. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass insgesamt der Wasserverbrauch sich über Zeit hier jetzt auch längerfristig sozusagen Menschen das geschafft haben, das zu reduzieren. Das ist auch geblieben als positive Verhaltensveränderung. Und gleichzeitig hat es dann auch wieder, Gott sei Dank, auch wieder ein bisschen angefangen zu regnen, sodass es jetzt momentan nicht mehr so dramatisch ist. Also, aber gerade hier in Kapstadt ist es so, dass die Menschen immer darauf achten, ob die Wasservorhaltebecken und die Speicher, die es hier überall auch gibt, ob die voll sind oder wie es um sie steht. Und das ist ein bisschen anders wie in Hamburg. Wenn es hier mal regnet, dann feiert man das und man freut sich wirklich über jeden Tropfen, der runterkommt. Von daher ist die Situation dann gerade in Kapstadt ist so. Und ansonsten ist Südafrika ein Riesenland, wo auch prognostiziert wird, dass es eben von jetzt bis 2100 eine große Auswirkung haben wird in Sachen Klimawandel. Große Teile des Landes sind ja eigentlich Wüste oder Steinwüste und sehr trocken. Und dort prognostiziert man, dass sich die Situation in den nächsten 50, 100 Jahren eben stark dramatisiert oder auch verschlimmern wird in Bezug auf Hitze und Trockenheit.
Also muss man jetzt schon dem entgegenwirken. Ja.
Natürlich. Gut, das sind natürlich dann eher globale Zusammenhänge, die man da ins Auge fassen muss. Ja.
Jetzt heißt es bei Viva Con Agua ja, Water is a human right. Wieso ist denn in deiner Meinung nach Wasser ein Menschenrecht? Was macht Wasser so lebenswichtig?
Naja, dass Wasser ein Menschenrecht ist, das hat ja auch schon die UN-Vollversammlung festgestellt vor einigen Jahren. Dass Wasser Leben ist, ist, glaube ich, noch, da brauchen wir keine UN dafür, um das festzustellen, sondern das ist, glaube ich, jedem bewusst, dass Wasser das ist, was uns alle miteinander verbindet. Dass wir aus Wasser bestehen, dass wir jeden Tag Wasser trinken und dass Wasser keinen Unterschied macht zwischen arm, reich, schwarz, weiß, Christ oder Moslem. Ja, also da sind wir, im Wasser sind wir alle gleich und dass das das essentielle Element ist, was überhaupt Leben hervorbringt, das ist, glaube ich, eindeutig und das versteht jedes Kind und deswegen würde ich das jetzt gar nicht auf so ein komplexes Gerüst wie das Menschenrecht alleine aufbauen, sondern sehr viel einfacher einfach plädieren an jedes Lebewesen zu verstehen, dass einfach wir alle Wasser brauchen, um zu existieren.
Ich glaube, bei uns ist das ja so, wir wachsen so selbstverständlich mit Wasser auf. Du hast gerade gesagt, in Hamburg ist man eher genervt, wenn es regnet. In Kapstadt freut man sich darüber. Wie und wann ist denn dir bewusst geworden, dass wir hier in Deutschland und in Europa in einer extrem privilegierten Lage leben?
Das wird mir ja jeden Tag immer wieder auch aufs Neue bewusst oder so. Gerade natürlich jetzt auch seit ich Viva Con Agua mache, jetzt seit 16 Jahren, man sich mehr mit dem Metier beschäftigt, dann auch andere Situationen noch besser und in der Tiefe kennenlernt. Und gleichzeitig trotzdem, wenn man den größten Teil seines Lebens, seines Jahres in Deutschland verbringt, dann ist es ja auch schwer, das immer wieder so sich bewusst zu haben, weil man ist ja in seiner Bubble. Und da ist es natürlich für mich jetzt, für meine eigene, mein eigenes Gefühl, meine Sensibilisiertsein, dann schon nochmal was anderes, jetzt eben auch hier in Südafrika längere Zeit zu leben, weil da wird es einfach jeden Tag einem vor Augen geführt, in allen Bereichen, also Bereich sauberes Wasser, aber auch in so vielen anderen Lebensbereichen, Basic Needs, Menschen, die einfach kein Zuhause haben, die auf der Straße leben, die nicht betteln, um Geld zu bekommen, einfach nur um was zu essen zu kriegen. Und da ist es, ich finde, also mir tut es ehrlich gesagt da also ganz gut, diese Prioritäten immer wieder auch an die erinnert zu werden und eben nicht in seiner Wohlstandsbubble mit seinen Wohlstandsproblemen sich rumzuschlagen, sondern eben da auch ein besseres Gefühl zu bekommen, wie gut es einem selber geht und seine eigenen ja, Privilegien und sein eigenes Glück auch wert zu schätzen und nicht nur es wert zu schätzen, sondern auch noch einen Schritt weiter zu gehen und daraus dann eine Verantwortung abzuleiten, weil ich finde, Privileg, man kann ja auch nichts, also es ist ja auch nicht, man sollte sich auch nicht schuldig fühlen für sein Privileg, wie ich finde. Man sollte nur sich dessen bewusst sein und sollte dann daraus vielleicht eine gesunde Verantwortung auch ableiten, wie man aus diesem Privileg etwas machen kann, was vielleicht Menschen ja auch unterstützt und helfen kann, die dieses Privileg nicht haben. Ich finde, das ist halt das Wichtige, was aus dieser Sensibilisierung hervorgehen kann.
Naja, und aus dieser Sensibilisierung ist bei dir ja wirklich eine enorm wahnsinnig große Idee hervorgegangen. Also ein Projekt Viva Con Agua ist eine Organisation, aber mittlerweile ist das ja fast schon ein Imperium, was ihr da aufgebaut habt. Ihr nennt es Family. Es ist natürlich auch ein bisschen, wirkt auch viel schöner und privater. Aber ich meine, woher kam denn dein Antrieb dafür? Du warst Fußballprofi beim FC St. Pauli. Ich meine, andere Fußballer kaufen sich irgendwie dicke, schnelle, schöne Autos. Und du kümmerst dich um Menschen in ärmeren Ländern. Was war deine Motivation dafür?
Ein Imperium aufzubauen. Nein, kleine Scherz. Nein, am Anfang war das ja eine Schnapsidee, nach einem Trainingslager auf Kuba einfach auch die Frage, wie meine Karriere weitergeht. Und ich hatte halt immer auch das Bedürfnis, auch neben dem Fußball Sachen zu machen oder vielleicht auch nach dem Fußball Sachen zu machen, die mir im Herzen gut tun. Und das hat immer was mit sozialen Projekten zu tun, schon auch ja, mich einzusetzen für Sachen, die ich in der Welt sehe, die ich verändern will, und eben auch so dieses Interesse an der Welt, ja, dieses Fernweh in Anführungszeichen und den Wunsch auch die Welt zu sehen. Und kam so zusammen und dann haben wir einfach damals angefangen mit dem ersten Projekt auf Kuba, nachdem wir da im Trainingslager waren. So ging das ja recht schnapsideenmäßig los und dann ist der Ball ins Rollen gekommen oder man heutzutage muss man aufpassen, wenn man von Wellen redet, aber letztendlich ist dann auch die Welle da in Gang gekommen. Und,
aber was du du warst der Initiator, hat denn aus der Mannschaft oder vom FC St. Pauli am Anfang, war das eher so ein Gemeinschaftsprojekt oder war es das tatsächlich du, der gesagt hat, wir müssen hier was machen, als ihr in Kuba wart?
Naja, die Jungs haben schon auch mitgeholfen, wenn man sie gebraucht hat, aber das war dann schon ich, der dann eher Tag und Nacht damit verbracht hat. Gibt es den einen oder anderen, Marcel Eger zum Beispiel, der ein bisschen näher dran war und wie gesagt, die anderen waren immer sehr offen und haben ihren Teil dazu beigetragen, genauso wie der Verein, genauso wie die Fans, genauso wie dann eben auch Menschen außerhalb des Vereins und so ist es dann halt immer weitergegangen. Ja, so war das, aber aus der Mannschaft heraus war ich das dann und dann kamen halt Leute dann langsam immer mehr auch dazu, die ich angesprochen habe, alte Freunde, die dann noch reingekommen sind nach einer gewissen Zeit und so hat das dann eben immer weiter Fahrt aufgenommen.
Ja,
aber jetzt es ist viel mehr, also man muss es ja so verstehen, es ist ja jetzt viel mehr als das, was damals angedacht war. Ja? Also das Schöne ist, dass es noch immer die gleiche DNA hat, dass man immer noch die Grundidee erkennen kann, ja, in Bezug auf die Kultur, auf du hast Family angesprochen, ja, diese Grundidee, All Profit, dieses freudvolle gemeinschaftliche Engagement und so. Und dass das im Kern immer noch darum geht und nicht, dass irgendjemand eben teure Autos sich kauft. So, das ist mir ganz wichtig. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, und auch noch heute, es ist immer wieder so viel mehr wie das, was sich ein Einzelner oder eine Einzelne sich hätte ausdenken können. Also es ist immer ein Ergebnis aus so viel Zusammenarbeit, Kooperation und Synergien, die daraus entstehen, dass darin eine spezielle Magie ist. Also ich bin immer wieder, vorgestern war ich hier in der Villa Viva Kapstadt und es ist ausgebucht und es ist gute Stimmung und es kommen Leute aus der ganzen Welt. Ich meine, Kapstadt ist unfassbar international. Da sind Menschen aus der ganzen Welt und ich bin erneut in einem Schock. In einem positiven Schock, ja. Also wir haben gesagt, besser schöner Schock als schöner Scheiß. Also es ist aktuell wieder ein schöner Schock, wie Viva Con Agua, in dem Fall Villa Viva, mich auch selber überwältigt und überrascht. Und plötzlich ist es so international, wie es nie vorher gewesen ist. Und daraus entstehen neue Möglichkeiten, ja. Also und das passiert halt seit 16 Jahren. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Das ist deswegen, weil auf dieser Plattform eben so viele Dinge zusammenkommen, die nicht mehr ein Einzelner oder eine Einzelne für sich alleine in Anspruch nehmen kann. Das finde ich besonders schön.
Ich glaube, was du halt da erlebst, also der Soziologe Hartmut Rose hat es mal so die Resonanztheorie genannt, also dass du wahnsinnig viel Resonanz bekommst auf das, was du machst. Und ich glaube, das ist bestimmt auch ein Motor, ne? Dass du merkst, Menschen treibt das mit an und du schaffst was am Ende, etwas, was sehr, sehr sinnvoll ist.
Resonanztheorie, das klingt schön, klingt schlau. Hartmut Rose, muss ich mir mal angucken. Schick mir doch mal nachher mal einen Link.
Absolut.
Weil das sind so ein paar Sachen, die wir machen dann einfach ja einen Schritt nach dem anderen und dann stellt man fest, oh, da, ja, das passt auch hier von der wissenschaftlichen Seite und das kann man hierfür verwenden. Und diese Theorie, das erkenne ich bei Viva Con Aqua wieder. Also solche Dinge gibt es immer wieder und umso schöner ist das. Ja, also ja. Natürlich, deswegen euch, tun wir das, weil wegen dieser Liebe, die da drin steckt.
Genau, ihr nennt euch ja auch All Profit Organization. Das fand ich einen ganz schönen Ansatz. Alle profitieren von euch. Das ist ja nur ein ganz kleines Wort, das ihr da ausgetauscht habt, ne? Also im Grunde genommen heißt es sonst ja immer Non-Profit. Daraus macht ihr All Profit. Wie seid ihr da eigentlich drauf gekommen? Über diesen kleinen, doch sehr alles entscheidenden Begriff.
Ich glaube, das war ganz am Anfang schon. Ich weiß auch nicht. Das war schon auf den allerersten Flyern, auf den allerersten Sachen stand das schon. Also es ist ein offenes Netzwerk und eine All-Profit-Organisation. Und wir wollten damit einfach auch ausdrücken, eben, dass jeder was davon haben soll, soll auch eigentlich ja darauf hinweisen, dass auch helfen, zum Beispiel jetzt damals war es dann auch sozusagen, hey, wenn man sich bei uns engagiert, dann kannst du dabei auch Freude haben. Das soll auch was für dich sein. Du sollst auch selber Synergien für dich genießen können. Und das war einfach so schon sehr, sehr früh, wirklich auf den ersten Flyern war das irgendwie so eine Schnapsidee zu sagen, wir wollen die Sachen positiv in die positive Seite drehen, wir wollen einen positiven Impuls auf die Welt gucken und nicht Non-Profit, das geht doch schon scheiße los, sondern lieber All-Profit.
Ja, obwohl natürlich alles, was ihr macht oder was ihr auch seht, das ist eine sehr ernste Lage. Wie funktioniert das denn dabei, trotzdem diesen Optimismus beizubehalten?
Ja, ich glaube, das ist genau der schmale Grat. Ja? Also eben auch nicht dann nur noch albern rumzualbern, ja? Und zu feiern, ja, sondern eben auch nicht aus dem Auge zu verlieren, warum wir das alles tun und was der Purpose ist und was wir da. Und aber ich glaube, genau in der Verbindung zwischen den beiden Sachen ist die Magie. Ja, weil auf der einen Seite ja zu sehen, welche Missstände sind und auch was in den Projekten und im Projektgebiet an Notwendigkeiten sind, ja auch letztendlich die Not der Menschen da ernst zu nehmen und gleichzeitig eben nicht im Pessimismus, in den Schuldzuweisungen, in Trauer oder in Wut zu enden, sondern das dann zu transformieren in einen positiven Aktivismus, in einen freudvollen Zugang und eben sich gegenseitig trotzdem zu inspirieren. Ich finde, es ist manchmal auch verkürzt, viele Leute, die Kommunikation über Afrika, über Projekte und NGOs, die ja heute dann auch immer noch sehr viel dann einfach dieses Bild von einem nur armen Kontinent, ein trauriger Kontinent, das ist ja mitnichten
der Opferrolle
so.
Immer, ne? Ja.
Natürlich, da kommt man ja auch sozusagen immer im gleichen Narrativ, auch das wollen wir ja ändern und auch das ist ein anderes Erleben, wenn man in Afrika mal gewesen ist. Dann sieht man natürlich die Not und traurige Themen und Sachen, die einen wütend machen, aber man sieht auch ganz viel Inspirierendes, ganz viel Bereicherndes und ganz viele Sachen, die man positiv mitnimmt. Und deswegen, es ist eben beides.
Wieso war es dir eigentlich wichtig, das Geld aus deinem Unternehmen, was ja eigentlich in Deutschland seinen ersten Sitz hatte und du kommst auch daher, dass du das Geld im globalen Süden oder in diese Länder investierst, in Afrika? Welche Verantwortung, findest du, tragen wir auch für das Leid im globalen Süden?
Das hängt ja, die Welt hängt ja alles miteinander zusammen. Also man kann jetzt, egal wo man anfängt, ob das jetzt bei der Goldkette ist, die du heute trägst, also du jetzt vielleicht nicht, aber deine Nachbarin, wo kommt das Gold denn her? Ja, das kommt aus den Minen hier in Johannesburg zum Beispiel. Ja, also ich meine, es sind sehr direkte Verbindungen, die wir heute noch sehen, die Auswirkungen des Klimawandels. Wir brauchen jetzt nicht, ja, also schaffen es jetzt heute nicht mehr, glaube ich, die Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Grundsätzlich ja, 2015, die Flüchtlingskrise, wie sie genannt wird, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Also es ist doch jetzt, muss uns doch allen bewusst sein, dass wir nicht auf einer Insel leben, gerade in Europa, wo Afrika einfach unser direkter Nachbar ist, leitet sich doch daraus gar nicht nur irgendeine Verantwortung für irgendjemand Fremdes ab, sondern da geht es doch wirklich darum, dass wir da eine Verantwortung für uns selber haben und wir deswegen ein Interesse daran haben sollten, dass Menschen dort leben und glücklich sein können, wo sie zu Hause sind und dass wir eben dafür auch eine Verantwortung haben und nicht nach und sie sind Flut, Hauptsache wir leben im Saus und Braus und dass wir damit andere ausbeuten, das kann uns doch nicht egal sein. Von daher, diese Zusammenhänge sind da und natürlich gibt es auch viele Themen in Deutschland, die Missstände in Deutschland, die man nicht vergessen darf. Und trotz alledem ist die Entstehungsgeschichte von Viva Con Aqua eben immer sehr international gewesen. Und deswegen ja, sind wir nicht nur in Deutschland tätig, sondern eben auch oder nur in Europa tätig, sondern eben auch viel auf dem afrikanischen Kontinent.
Ihr arbeitet ja auch mit lokalen, also und auch mit internationalen Partnern zusammen. Vielleicht können wir überhaupt mal so ein bisschen konkreter darüber sprechen, was ihr eigentlich macht. Also mit wem arbeitet ihr zum Beispiel vor Ort zusammen?
Ja, genau. Setzt man immer so ein bisschen dann voraus, dass man schon, dass Leute vielleicht schon wissen, was um umgeht. Genau. Ja, aber also am Ende sind das natürlich dann ganz konkrete Projekte. Da geht es um Trinkwasserversorgung, geht es um Sanitärversorgung, geht es um Hygienemaßnahmen in angepasster Form, je nach Kontext, je nach Land und so weiter. Und dann gibt es eben Partner, internationale Partner, NGOs auch, also Nichtregierungsorganisationen, Partner aus den jeweiligen Ländern, weil ja dann natürlich auch wichtig ist, wird teilweise unterschiedliche Sprachen gesprochen in einzelnen Ländern und so weiter, dass das auch dann angepasst ist an die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, dass die auch mit einbezogen sind, ist ja sehr wichtig. Und dann kann es ein Brunnen sein, kann es eine Quelleinfassung sein, kann es Regenwasserauffangsysteme sein, kann es eine Toilette sein oder eben Schulungen, wie man das alles benutzt und verwendet, Workshops und ähnliches. Das sind so die Maßnahmen, die wir umsetzen. Und der Partnerkontext ist immer so ein bisschen eben unterschiedlich auch angepasst an das, was wir vor Ort wiederfinden. Und jetzt in Südafrika ist es zum ersten Mal auch in Uganda, dass wir in der Lage sind, auch mehr und mehr selber Projekte zu implementieren, weil wir eigene Teams vor Ort haben, die gewachsen sind, auch eine eigene Expertise vor Ort haben, die gewachsen ist. Und deswegen sind wir in der Lage, an den Standorten teilweise auch stärker ohne externe Partner zu implementieren. Trotzdem machen wir es natürlich auch immer gemeinsam. Jetzt gibt es gerade ein sehr, sehr spannendes neues Projekt, wo es darum geht, einen Washbus oder eine mobile Wash-Einheit, also ein Duschbus eigentlich, in Kapstadt auf die Straße zu bekommen, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich zu duschen, aufs Klo zu gehen und Menschen, die auf der Straße leben, diese Möglichkeit bekommen. Wir kennen das aus Hamburg mit Go Banyo, auch aus Los Angeles kennt man das, aber das planen wir jetzt für Kapstadt, da sind wir schon recht weit. Das machen wir dann zum Beispiel zusammen mit einer anderen NGO, die dann den künstlerischen Teil übernimmt. Wir übernehmen eher den technischen und den anderen Teil, wo es dann um die Duschen und um die Klos geht. Und so ist es immer eine Zusammenarbeit, je nachdem, was vor Ort auch gebraucht wird.
Steht alles immer unter dieser Initiative WASH, die habt ihr auf eurer Seite sehr beworben. Ne? WASH ist vor allen Dingen für Water und Hygiene, ne? Dass man
Sanitär und Hygiene. Ja, richtig. Wasser, Sanitär und Hygiene, weil das gehört zusammen. Wenn der Boden da ist, dann muss danach das Wasser nicht nur sauber da rauskommen, sondern man muss es auch sauber transportieren, bis es konsumiert wird. Man muss vermeiden, dass man mit dreckigen Händen so viel operiert beim sauberen Wasser. Man muss vermeiden, dass die Tiere in der Nähe ihr Geschäft verrichten und ähnliches. Also die hygienische Situation ist sehr, sehr wichtig, auch wenn man, ja, angenommen, man hat sauberes Wasser, lässt sich das auch schnell wieder verdreckt, wenn man das nicht ordentlich behandelt und weiterverarbeitet. Die sogenannte Post-Collection Contamination, ja, also man holt sich das Wasser ab, ja, also Post-Collection, dann man collectet das und danach wird es nochmal contaminated, also wieder verdreckt. Und das muss man vermeiden, zum Beispiel. Und deswegen ist es die ganze Kette dann wichtig. Und deswegen geht es auch weit über eine Infrastruktur hinaus, also rein Brunnenbau, sondern es geht auch sehr viel über Schulungen, über Zusammenarbeit und auch darüber, dass es dann nachhaltig, langfristig funktioniert, was dann dort auch geschaffen wird. Weil ansonsten hat man da zwar Geld investiert, aber ein Jahr später ist das Ding kaputt und keiner weiß, wie man es repariert. Das ist doof.
Ja, also das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt übrigens. Also wir sprechen ja auch immer wieder über die SDGs der Vereinten Nationen, also die Ziele, auf die sich die Vereinten Nationen geeinigt haben. Und da ist ja neben Klimaschutz vor allen Dingen auch Erziehung und Bildung ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ihr bildet auch weiter, ganz unabhängig davon, dass ihr Menschen mit Trinkwasser versorgt, oder?
Auf verschiedenen Ebenen. Also in den Projekten machen wir das immer mehr auch selber durch so spielerische Elemente. Walls for Water oder Football for Wash, also durch Fußballtraining bringen wir den Kids bei, wie sie mit dem Brunnen umgehen müssen zum Beispiel. Oder gemeinsames Malen oder durch so, gibt's so Wash Heroes, die wir jetzt gemacht haben mit so Künstlerinnen zusammen. Und also da sehr viel auch mit den Kindern in den Projekten lernen wir natürlich. Gibt's viele so Maßnahmen, die wir so spielerisch und mit so machen und auch diesen Ansatz immer mehr entwickeln. Wie kann man mit diesen universellen Sprachen, Musik, Kunst, Sport den Kindern das besser vermitteln? Ja, weil wir auch da sagen, wir wollen es nicht mit Schuld und Scham vermitteln, sondern wir wollen es mit Freude vermitteln. Und wir gehen davon aus, das kann man lernt besser als Kind, wenn das Spaß macht, ja. Und behält das auch besser im Kopf. Und natürlich aber auch, wo es natürlich auch viel Entwicklung und Weiterbildung und sowas gibt, ist natürlich in diesem ganzen Bereich von der Ehrenamtlichen, der Aktiven bei Viva Con Aqua und so. Das sind natürlich dann eher Leute, sehen wir auch in Deutschland, sind natürlich eher Studenten, das sind eher privilegiertere Leute. Das
genau, ist auch die schon gebildet sind eigentlich, ne?
Ja, natürlich, auch in Afrika natürlich mehr Künstler, mehr Leute, die sich so einbringen können und so weiter, ne? Also da geht man gar nicht so bottom of the pyramid, wie in den Projektgebieten, sondern da geht es ja schon auch um die, fast schon die Potenzialträger und wenn man so will, die Elite des Landes. Und darum, die miteinander zu vernetzen und neue Möglichkeiten zu schaffen und die mit hineinzubekommen in diesen gesamten gesellschaftlichen Prozess. Also aus meiner Sicht, wenn ich das mir so angucke, dann sind wir da in dem Bereich eigentlich auf zwei Ebenen unterwegs. Einmal wirklich bei den Menschen, die davon profitieren, von der Projektarbeit und dann einmal dort, wo das Netzwerk sonst so aktiv ist und wo die ganzen Aktivitäten zusammengestellt werden und die Social Businesses und so weiter und die Events etc. Und von daher kommen wir da ein bisschen von verschiedenen Seiten, ja.
Mhm. Ihr appelliert ja auch immer wieder an die Sprache, die alle verstehen, nämlich Sport, Musik und Kunst. Welche Möglichkeiten bieten euch denn diese Kulturtechniken, sag ich mal, um eure Botschaft zu verbreiten und Unterstützer zu generieren?
Ich finde, die nehmen erstmal ganz viel Machtgefälle weg. So, weil egal wer du bist oder was du hast, in den universellen Sprachen auch da verstehen wir uns alle und sind wir alle gleich und ist sofort auch eine gewisse, wenn man so will, Augenhöhe hergestellt. Und so, das finde ich erstmal ein wichtiges Element. Und ansonsten ist es natürlich so, dass mit Musik, Kunst, Sport erstmal eine positive Emotion mit verbunden ist. Ja, und das ist zum Beispiel jetzt interessant, es gibt verschiedene sehr wirkungsvolle Methoden, wie man Menschen beibringt, dass sie ordentlich aufs Klo gehen sollen. Ja, jetzt mal im Projektgebiet. Mhm. Also wo gibt es so Ansätze, die werden auf der ganzen Welt verwendet. Ja, und in diesen gibt es einen ganz speziellen, der heißt CLTS, ist auch egal auf jeden Fall, aber der funktioniert über so Techniken wie zum Beispiel den Shame Walk. Da läuft man also durch das Dorf und zeigt den Leuten, wo sie öffentlich hingekackt haben. Entschuldigung, meine Wortwahl jetzt.
Aber man führt sie vor eigentlich, oder?
Ja, man führt sie vor. Es geht über Shame und über Guilt, also über Scham und Schuld. Aber es kommt zu einer Verhaltensveränderung, weil wenn du einmal vor deinem eigenen Dorf sozusagen zugeben musst, dass du dahin dein Geschäft da gemacht hast, dann machst du das nicht mehr so schnell. Deswegen ist das wirkungsvoll. Ja? Jetzt sagen wir aber, wir wollen das nicht. Wir wollen diesen Ansatz nicht machen. Das machen ganz viele NGOs. Das ist ein Standardansatz. Wo wir aber sagen, nein, heil, wow, stopp. Lass uns doch mal bitte versuchen, mit Musik und Kunst und Sport das auch schon frühzeitig den Kindern beizubringen, damit sie nie in die Situation kommen, vor ihrem eigenen Dorf in so einer Form bloßgestellt zu werden. Ist jetzt mal ein konkretes Beispiel aus der Projektrealität, warum es für uns einfach es unser Weg ist, zu sagen, wir wollen es ohne diese Scham und die Schuld machen. Das ist, wenn das wirkt und wenn das andere machen, ist auch fein so, aber Viva Con Aqua will das vermeiden und das ist in der Kommunikation in Deutschland nichts anderes. Da wollen wir nicht sagen, ihr seid schuld daran, dass die so arm sind und solche Sachen, sondern wir wollen mit Musik, Kunst und Sport Menschen inspirieren, freudvoll an dem Prozess teilzunehmen, eine gerechtere Welt oder eine nachhaltigere Welt, eine sozialere Welt in der Zukunft herzustellen. So, das ist einfach der Viva Con Aqua Weg. Und da gibt es andere Leute, wollen eher kämpfen und wollen eher ja, wollen eher anders mit anderen auch Emotionen das versuchen. Bei Viva con Aqua versuchen wir das eben auf eine freudvolle, liebevolle Art und Weise zu machen.
Wünscht man sich ja manchmal, ehrlich gesagt, auch beim Klimaschutz etwas mehr Lebensfreude und positive Szenarien. Vielleicht hast du ja noch Tipps, wie man eine positivere gesellschaftliche Vision im Zusammenhang mit dem Klimaschutz schaffen könnte?
Ich finde erstmal die Arbeit von Fridays for Future super wichtig und richtig und auch da sozusagen die Urgency, ja, also wie wichtig dieses Thema ist und so, dass man das ist auch schwierig, das so immer nur so freudvoll, ne, zu machen, sondern da auch ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Aus meiner Sicht ist schon auch ein guter Ansatz für Fridays for Future jetzt an der Stelle zum Beispiel. Für uns, auch da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was ist denn unser Zugang dazu? Und wenn es für mich so nicht an Klima oder an was ist dieses Klima, ist auch ist schwer für mich erlebbar und erfahrbar, ja, also was ich erstmal grundsätzlich da in dem Kontext wichtig finde, auch immer wieder darauf hinzuweisen zu sagen und auch zu überlegen, wie kriegt man den Menschen einfach wieder mehr in Kontakt mit der Natur, ja, desto weniger ich in der Natur bin, desto mehr ich in der Großstadt vor meinem Device hänge, desto weniger wertschätze ich die Natur, desto mehr ist es, merke ich nicht, wie sehr sie verschmutzt wird, desto mehr ist es mir egal und so weiter. Und die Verbindung der Menschen zur Natur, die ganz grundsätzliche und ursprüngliche Verbindung zur Natur wiederherzustellen, aus meiner Sicht ist sehr, sehr wichtig und ist etwas, wo ich mich freuen würde, wenn Viva con Aqua in der Zukunft dann noch mehr einen Teil dazu beitragen kann. Weil das sehe ich schon, die Menschen entfernen sich immer mehr von der Natur grundsätzlich und desto mehr diese Verbindung flöten geht und sie nur noch im Metaverse unterwegs sind, desto leichter ist es natürlich auch, dann zu vergessen, wie wichtig es ist und ja, wie wichtig die Natur und die Umwelt ist für das eigene Leben und so. Ne?
Also deswegen dann lieber lieber im Waterverse statt im Metaverse. Ich meine, bei euch ist es ja wirklich auch schon sehr, sehr umfangreich, was ihr macht im Zusammenhang mit Wasser, Wasserversorgung. Und was ich bei euch übrigens total faszinierend finde, ist ja das Image, was ihr euch geschafft habt. Aber das liegt, glaube ich, genau an dem, was du gerade erzählt hast. Also es ist ja schon, also ihr werdet wahrgenommen als, das ist so ein abgegriffenes Wort, aber so als sehr cool oder als kredibil passt vielleicht, ne? Also es ist so Lifestyle, glaube ich, bei Viva con Agua dabei zu sein. Und das ist, glaube ich, was ihr geschafft habt, einfach ein unglaublich positives, cool konnotiertes Image nach außen zu generieren.
Das kannst du von außen besser wahrnehmen als ich wahrscheinlich, aber ja. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, wenn man das so verkürzen will, zu sagen, das ist halt so ein bisschen das St. Pauli aus deutscher Sicht kann man es gut verstehen, das St. Pauli der Entwicklungszusammenarbeit, ja. Also wo auch viele Leute einfach sagen, ja, keine Ahnung, das ist nicht der allerbeste Verein, der immer deutscher Meister wird und allermeisten Spenden von allen sammelt oder so ähnlich, ja, sondern aber es ist halt irgendwie der auch nochmal eine andere Haltung hat oder der sich nochmal anderweitig unterscheidet von den anderen oder so, ne? Und so ein bisschen, keine Ahnung, wir kommen halt auch so ein bisschen aus der Subkultur und so weiter. Ne? Also Viva con Aqua ist bei allem Imperium, hast du es gerade genannt, ist halt auch an gewissen Punkten auch Underground und so. Mhm. Also es ist bei Villa Viva Kapstadt, das kann man hier, glaube ich, jetzt mal sagen, wir haben keine offizielle Genehmigung für Public Events. Wir dürfen keine Public Events machen, also dürfen keine Werbung für unsere Events machen. Jetzt mal ein kleines Beispiel. Aber natürlich machen wir Events und die sind die ganze Zeit auch richtig voll, aber das ist halt immer nur noch so, aber es ist halt Word to Mouth und das ist halt sozusagen immer auch ein bisschen an der Stelle Underground und wir müssen das halt ein bisschen sozusagen runterhalten, damit die Stadt das nicht so laut mitkriegt, ja, also und so weiter und so fort. Also soll ich sagen, aber das machen wir halt dann auch. So mäßig und keine Ahnung, ist ein kleines, blödes, aktuelles Beispiel, aber ich glaube, das trägt dazu bei, dass wir selber halt auch ein bisschen aus der Subkultur kommen und uns, glaube ich, auch ein paar unabhängige Freiräume dann doch auch immer wieder bewahren. Ja. Mhm. Das
ich glaube,
weiß man halt, wenn man da ist dann, ja, kriegt man dann bei der Villa Viva mit, wenn man da ist.
Ja. Mhm. Ja, das mit der Subkultur ist schon genau, glaube ich, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass ihr auch mit den Musikern, mit denen ihr zusammenarbeitet, das ist ja alles schon sehr durchdacht dahingehend, dass es eben nicht kommerziell wirkt nach außen.
Auch und die uns selber gefallen und die wir selber cool finden und so, ne? Und auch die selber das machen, nicht für ihre eigene PR, sondern weil die Bock drauf haben, so, ne? Und ich glaube, das war halt, ja, war natürlich für uns von Anfang an, so Bela oder Fettes Brot oder und so Leute, die von Anfang an dabei waren und so, ne, das war einfach naheliegendes Umfeld, so für uns persönlich und aus diesem ganzen St. Pauli-Kontext heraus. Und das ist halt einfach ein bisschen non-established, wie der FC St. Pauli auch. Also so, das lässt sich erklären, glaube ich. Und es ist schön, wenn wir uns das bewahren können, auch wenn wir gleichzeitig ein Bekenntnis dazu haben, zu wachsen, why not? Weil das ist ein ernsthaftes Problem, über das wir reden. Und deswegen können wir auch nicht sagen, ja, wir wollen aber klein bleiben, weil wir haben Angst vor der eigenen Courage oder so. Nein, das soll groß werden, das soll auch noch größer werden, das ist alles okay, solange wir uns selber treu bleiben. Und solange man von außen immer noch merkt, okay, ist immer noch echt.
Und 2,2 Milliarden Menschen haben noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also es muss ja auch noch größer werden. Das ist fast natürlich ein Drittel unserer Weltbevölkerung. Aber ihr verfolgt trotzdem bei Viva Con Agua die Vision, dass alle Menschen Zugang, also alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und Hygieneeinrichtungen und sanitärer Grundversorgung bekommen. Woher nehmt ihr eigentlich dieses Vertrauen, dass ihr sagt, so, das ist unser Ziel, jetzt noch 2,2 Milliarden Menschen zu erreichen?
Zum einen hat sich die Zahl schon echt, also da gibt es jetzt unterschiedliche Betrachtungsweisen, die gar keinen Zugang haben, sind es bei 600 Millionen oder etwas unter 600 Millionen, muss man jetzt, glaube ich, abwarten, wie das mit Corona weitergeht und so weiter, und dann 2,2 Millionen haben einen leicht verbesserten, aber immer noch nicht gut genug und so. Also das sind immer so Zahlen, die man auch nochmal immer differenzieren kann. Aber diese Zahlen haben sich grundsätzlich verbessert in den letzten 15 Jahren. Also die Menschen komplett ohne Zugang, die waren bei 1,2 Milliarden, als wir angefangen haben, und kurz vor Corona zumindest waren es unter 600 Millionen. Also da gibt es auch eine positive Tendenz, nur mal so. Also gerade im Wasserbereich, im Vergleich zu anderen SDGs, gab es eine positive Tendenz in den letzten 15 Jahren. Und das zum Beispiel bringt unsere Motivation voran. Auch die kleinen Projekterfolge bringen die Motivation voran. Und und deswegen außerdem so ein bisschen Common Sense im Sinne von, ey, wir können bald zum Mars fliegen. Dann muss es doch möglich sein, dass alle Menschen sauberes Trinkwasser haben. Also es ist doch kein technisches Problem. Es ist ein Problem von wirtschaftliches, finanzielles und vielleicht eins von Commitment und so weiter und Priorisierung. Aber es ist natürlich möglich. Also so, von daher ist es einfach deswegen, dass der Appell zu sagen, komm, das ist möglich und mindestens das sollten wir hinkriegen. Weil, wie am Anfang schon erwähnt, das ist doch das, was uns alles verbindet. Und außerdem, sollten wir es jemals geschafft haben, hören wir auch nicht auf, ne? Also so, das ist auch immer nochmal wichtig. Das ist jetzt nicht so, dass wenn wir alle sauberes Wasser hätten, dass das Ende ist von Viva Con Agua, sondern vielleicht ist es dann halt, geht es dann weiter mit dem nächsten Thema, was man angehen kann. Also wir sehen das nicht als einen endlichen Prozess, sondern als etwas, was auch gerne immer weitergehen kann.
Also wie sähe dann deine ideale Welt aus, wann ihr so sozusagen fertig wird?
Die ideale Welt, oh je. Ja, das ist so eine Sache. Vielleicht gibt es die nie, ne? Also, weil es wird immer irgendwie was anderes geben. Und wenn dann alle Wasser haben, dann haben aber die Hälfte so einen Chip im Kopf oder so und die anderen leben auf dem Mars, who knows? Also so, dann gibt es andere Probleme. Ich glaube, so dieser paradiesmäßige Zustand, vielleicht ist der auch einfach nicht so zu erreichen, einfach so. Und man sollte vielleicht auch nicht so tun, als kann man das hinkriegen. Und das schafft noch nicht mal Viva Con Agua. Aber vielleicht ist auch der paradiesische Zustand ja auch genau der, dann einfach zu sagen, das halt anzuerkennen und zu sagen, hey, und wir tun trotzdem unser Bestes zusammen mit Freude. Und auch wenn die Welt niemals perfekt sein wird, wir machen sie perfekt für uns, weil wir uns zusammentun und liebevoll, freudvoll uns gemeinsam dafür engagieren, dass es halt ein bisschen besser wird. Also vielleicht ist das ja auch einfach das Wichtige, dass wir gemeinsam engagiert bleiben und gemeinsam sozusagen Hoffnung haben und gemeinsam eine positive Aktivität machen. Also vielleicht ist das ja das, was die Welt dann, wenn das, also, weißt du? Mhm. Also deswegen, ich glaube, so Heilsversprechen, die sind alle da herbeigezogen. Das haben wir in den letzten 2 Jahren gemerkt, wie schnell sich alles ändern kann. Und deswegen, ich glaube, es geht einfach hier und jetzt darum, vielleicht einfach zu schauen, wie kann man es ein bisschen besser machen? Wie kann man in die richtige Richtung gemeinsam gehen? So.
Absolut. Also ich würde sagen, das ist so der perfekte Abschluss, den wir hier jetzt gerade gefunden haben. Ich hätte zwar noch 1-2 Fragen, aber wir haben jetzt schon so lange miteinander gesprochen, Benjamin, dass ich sagen würde, Das ist doch genau das Zukunftsszenario, was wir uns alle wünschen, dass wir jeder für sich und alle gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird und alles geben, was man tun kann. Also genau das, was ihr macht und das auch noch mit positiv, mit Freude, mit Musik, mit Sport und Kunst. Also optimaler geht's fast nicht. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Wenn ihr auch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und globalem Klimaschutz leisten möchtet, ganz egal ob als Unternehmen, als Institution oder auch als Privatperson, dann könnt ihr Unterstützer werden der Allianz für Entwicklung und Klima. Geht ganz einfach über die Website allianz-entwicklung-klima.de. Vielen Dank, danke auch nochmal an Benjamin Adrian. Tschüss, bis zum nächsten Mal.